Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über die 9. Folge von Princess Charming.
Let's go!
Franzi.
Dina.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin ganz traurig, dass Princess Charming bald sich an einem Ende neigt. Diese Villa, die war so leer, diese Folge. Wie geht's dir, Dina?
Mir geht's gut. Ich bin traurig, dass wir jetzt schon so weit fortgeschritten sind bei Princess Charming und dass wir bald den Teilnehmern auch Tschüss sagen müssen. Denn ich habe tatsächlich zu ganz vielen von denen in den letzten Wochen echt so eine parasoziale Beziehung aufgebaut. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass das so die erste Staffel war von einem Format, wo wir halt auch so ein bisschen mehr Interaktion mit den Teilnehmenden hatten. Ne? Wir hatten ja tatsächlich Lucia zu Besuch und wir haben mit der über ein paar Sachen gesprochen. Wir haben zwischendurch Sprachnachrichten gekriegt. Und wir haben heute tatsächlich wieder eine Sprachnachricht gekriegt. Und zwar von der Inchi.
Cool ist das denn? Was sagt die?
Wir haben ja vor 2 Folgen, habe ich vor allem kritisiert, dass ich gesagt habe, dass diese ganze Inchi-Marleen-Geschichte, dass ich das überhaupt nicht richtig gefühlt habe, weil ich das Gefühl hatte, wir haben überhaupt nicht gesehen, wie sich da irgendwie was ausbaut. Wir haben keinen Spark gesehen. Wir haben nur einfach die ganzen Probleme gesehen. Und wir haben nur einfach irgendwie gesehen, wie sich so ganz zäh diese Liebesgeschichte hingezogen hat. Oder diese in meiner Sicht nicht vorhandene Liebesgeschichte. Und da hat die Inchi was zu sagen gehabt. Und das fand ich mega spannend. Und das will ich auf jeden Fall mit dir und auch mit den Zuhörenden teilen.
Kategorie TeilnehmerInnen-Memo.
Mein Gott, Franzi, ja. Wir haben eine neue Kategorie. Ich liebe das doch. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Wir brauchen auch vielleicht so ein bisschen Musik.
Vielleicht kannst du uns ja nochmal einen Jingle komponieren. Liebe Kohorte, die Dina hat einfach unseren Jingle, das habe ich neulich erst erfahren, selber komponiert. Die hat sich dahingesetzt.
Komponiert ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das komponiert nennen kann.
Ich finde, das ist eine Komposition.
Ich habe tatsächlich, als wir gesagt haben, wir machen einen Podcast, bin ich zum Apple Store gegangen und habe gesagt, ich mache jetzt einen Podcast. Und da waren so tolle Mitarbeitende. Ist ja voll die Apple-Werbung, ne? Ich finde, die könnten uns bezahlen. Tun die nicht. Unbezahlte Werbung. Ich bin zum Apple Store gegangen, da waren die nettesten Mitarbeitenden. Und dann haben auch noch 2 so ganz tolle Frauen, haben direkt gesagt so, okay, ja, hier diesen Laptop kannst du nehmen und so weiter. Und dann haben die gesagt, wir machen direkt einen Podcast-Kurs für dich, ne? Und dann haben die mir direkt so einen Podcast-Kurs da eingebucht. Umsonst habe ich noch vor Ort im Apple Store einen Podcast-Kurs gekriegt von so einem ganz netten Mann. Habe ich leider den Namen vergessen. Und dann hat er mir gesagt, ja, wenn du einen Jingle brauchst, dann kannst du den hier bei GarageBand dir selber zusammenbasteln. Und dann haben wir so ein bisschen was geklimpert und dann habe ich mich ein paar Nächte hingesetzt und dann habe ich schon so einen lustigen Jingle hier zusammengewürfelt.
So krass. Also einen Kurs besuchen, sich danach ein paar Nächte hinsetzen, um das zu komponieren, das nennt man komponieren, Dina. Du hast unseren Jingle komponiert.
Ich habe unseren Jingle komponiert. Boah, die MusikkennerInnen, ne, die werden jetzt mit dem Kopf schütteln. Ich habe ihn zusammengestellt. Okay.
Ich akzeptiere nichts unter komponiert, aber jetzt spiel mal die Memos von der Inchi ab.
Gib uns doch mal diese schöne Einleitung von der Kategorie.
TeilnehmerInnen-Memo.
Hi. Ich habe mir mal euren Podcast jetzt angehört, auch zur 7. Folge, weil ich jetzt irgendwie so viel Input hatte in den letzten Wochen, dass ich komplett durcheinander war. Und ja, ich finde, ihr habt viele Dinge echt gut so analysiert und zusammengefasst. Viele Dinge könnt ihr natürlich auch nicht wissen. Und ja, deswegen dachte ich, ich gebe mal meinen Input zu Vidora zum Beispiel damals mit der Memo. Also der Fakt, dass ich zu Marleen gesagt habe, ich mache diese Entscheidung vollkommen abhängig von dem, was du möchtest, kommt das so vor, als würde ich ihr da so richtig den Druck machen, was gar nicht so war. Genau, deswegen wollte ich euch nochmal kurz mitteilen. Ansonsten, ja, das war definitiv beidseitig. Das hatte auf jeden Fall auch Gründe, warum das so dermaßen zäh gewirkt hat zwischen Marleen und mir. Da waren noch so viele andere Themen, wie ihr schon gesagt hattet im Podcast. Diese Angst vor der Erwartungshaltung von den ZuschauerInnen. So dieses, und wenn wir jetzt zusammen die Villa verlassen, dann lastet auf uns ein enormer Druck nach dieser Zeit. Weil alle quasi schreiben werden, seid ihr zusammen. Und es ist also an dem jetzigen Punkt trotzdem so. Und das wäre wahrscheinlich noch viel mehr so gewesen, wenn wir zusammengegangen wären. Und noch dazu kamen ja dann viele Themen wie Berlin und Heidelberg, was eine enorme Distanz hatte und so. Und ja, deswegen war das alles nicht so einfach. Aber das war, ja, da war definitiv Gefühl mit dabei, auch wenn das nicht so ganz klar war, weil, wie ihr ja auch gesagt habt, man wurde da direkt in die komplizierte Geschichte reingeworfen, ohne zu sehen, wie es überhaupt gefunkt hat bei uns. Und das war irgendwie ein bisschen schade auch.
Wie schön. Danke, Angie.
Total, ne? Vielen Dank, Angie. Mega geil. Ich finde das auch nochmal eine richtig gute Erinnerung an uns und auch an die Zuhörenden. Das natürlich, wir wissen das alle, ne? Aber ich glaube, man hat es nicht so auf dem Schirm. Das aber natürlich, alles, was da passiert so viel in so einem Tag, in so einem Produktionszeitraum. Das, was wir sehen, ist natürlich wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was passiert.
Voll. Deshalb, Dina, liebe ich unsere neue Kategorie.
Das liebe ich auch. Dann können die Teilnehmer immer noch mal so ein bisschen ihren Input eingeben und uns daran erinnern, falls wir das mal zwischendurch wieder vergessen. Franzi, ich würde sagen, damit kommen wir zur nächsten Kategorie.
Gefragt.
Also, Franzi, wir hatten ja letzte Folge Lucia zu Gast und haben mit der über Polygamie und Monogamie gesprochen. Und da haben wir die Zuhörenden gefragt, ob sie auch schon Erfahrungen mit nicht-monogamen Beziehungen gemacht haben. Denn du hattest, glaube ich, rausgefunden in einem Paper, dass tatsächlich, glaube ich, 20% aller Leute schon Erfahrungen mit nicht-monogamen Beziehungen gemacht haben, ne? Und in der queeren Community, wenn ich mich richtig erinnere, waren es 33%.
Ganz genau.
Mal gucken, wie die Kohorte abgeschnitten hat.
Dafür brauchen wir eigentlich auch so einen kleinen Einspieler, wo die Spannung steigt.
Die Spannung steigt ins Unermessliche. Und zwar, wir haben die Kohorte gefragt, habt ihr auch schon Erfahrungen mit nicht-monogamen Beziehungen? Und es stand zur Auswahl, ja, nein, aber würde gerne und nein, es ist nichts für mich. Was glaubst du, wie viel Prozent der Kohorte hatten schon Erfahrungen mit nicht-monogamen Beziehungen gemacht?
25.
Das ist wirklich gut, das waren 28%. Damit liegt die Kohorte knapp über dem Durchschnitt, was man sonst so in der Forschung findet, nämlich 20%. Nee, eigentlich liegt die so zwischen 20% und 33%, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass das daran liegt, dass wir viele Member der queeren Community in unserer Kohorte auch haben.
Genau so war mein Gedankengang auch, als ich geschätzt habe.
Was glaubst du, wie viele Leute gesagt haben, nein, aber ich würde gerne?
Boah, das finde ich allerdings richtig schwer. Weil ich würde gerne kann ja weit weg sein von dem, das wirklich dann auch leben. Ich sage irgendwas. Ich sage 15%.
21.
Oh, das ist nicht viel. Ja.
Wir hätten vielleicht nochmal jetzt im Nachhinein, denke ich mir, wir hätten das vielleicht nochmal unterteilen sollen in nein, aber würde gerne und dann, ob das irgendwie so eine abstrakte Fantasie ist, mit der man vielleicht so im Kopf spielt, aber die man nicht ausleben würde, oder ob es halt wirklich konkret ist, okay, ich würde das wirklich gerne in der Zukunft mal ausprobieren. Aber ja, bis jetzt, wir haben es jetzt nur so zusammengefasst. Das fand ich auch viel. Und nur 50% haben gesagt, das ist nichts für mich. Finde ich nicht viel. Fand ich verhältnismäßig wenig.
Ja. Finde ich spannend.
Ja, ne?
Aber trotzdem immerhin die Hälfte.
Franzi, ich würde sagen, damit starten wir in die Folge. Kannst du uns eine Mainplot-Summary geben?
Nichts lieber als das, Dina. Was passiert in Folge 9 von Princess Charming? Beim Dschungeldate mit Marleen geht es um, Überraschung, offene Beziehungen. Und auch beim Cocktails-Date mit Christine sind die zwei sich einig, dass Monogamie ihr Weg ist und Lea der große Löffel ist. Maike und Sarah sticheln währenddessen über offene Beziehungen und Monogamie, woraufhin Sarah in dieser Nacht draußen schläft. Am nächsten Morgen aber, da kuscheln die zwei alles einfach vom Tisch. Sarah und Lea spritzen Elefanten ab und reden dann über Monogamie. Und als sich Lea und Maike treffen, da läuft obviously Errors of Us, woraufhin die beiden Jetski fahren und Maike sagt, dass sie froh ist, dass Lea ihr nicht den Kopf abgerissen hat. Bei der Happy Hour teilt Lea ihre Unsicherheiten und dann ziehen Maike und Christine ins Finale ein. That's it.
Franzi, ich liebe doch schon wieder alles daran. Ich liebe, dass an deiner Zusammenfassung auch nochmal klar wird, wie viel es schon wieder diese ganze Folge über Poly und Mono geht.
Und weißt du, was ich so ein bisschen gruselig finde? Ich habe das Gefühl, diese Community, da findet jetzt eine Spaltung statt und mir gefällt das überhaupt nicht. Es haben sich jetzt so Lager entwickelt. So Team Lea, Team Nicht-Lea, Team Poli, Team Mono, Team Köln, Team Berlin. Was für ein Scheiß, Leute. Das sind künstlich konstruierte Konflikte.
Aber das überrascht mich eigentlich nicht, ne? Wir haben ja schon oft gesagt, dass Leute sich aufgrund von den kleinsten Gemeinsamkeiten oft instantly, sofort in Gruppen zusammenfinden. Und so auch hier.
Ja.
Aber lass uns mal ganz vorne anfangen. Und zwar mit dem Date mit Marleen. War das unangenehm? Oh mein Gott.
Ich konnte doch gar nicht hingucken. Ich bin doch bei sowas, ich fühle auch sehr schnell sehr viel Cringe, Dina. Und ich habe so viel Cringe gefühlt. Also diese Anspannung im Raum und dieses, komm, wir kuscheln jetzt, aber eigentlich irgendwie haben wir auch doch keinen Vibe. Aua.
Ja, da ging es dir ganz genau wie mir. Ich habe irgendwie, ich kann die Marlene überhaupt nicht deuten. Ich frage mich die ganze Zeit, was ist da eigentlich los? Hat sie eigentlich keinen Bock auf die Lea? Oder sind es die Kameras, die sie irgendwie verunsichern? Was ist da eigentlich los? Weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wenn ich die da sehe, die sieht auch so erschrocken aus, ne? Als möchte die überhaupt gar nicht da sein. Aber am Ende der ganzen Sache sagt sie, sie hat ein positives Gefühl, ne?
Ja.
Und das hat für mich gar nicht zusammengepasst. Und ich habe mich gefragt, ob sie das wirklich so gefühlt hat oder ob sie das gerne fühlen wollte. Ich finde es wirklich verwirrend.
Vielleicht doch einfach, weil so nichts Schlimmes passiert ist. Weil meine Interpretation ist ja, dass die seit, ich würde sagen, circa 5 Folgen einfach komplett eingefroren ist. Also in diesem Überlebensmodus Freeze, der ja für Menschen im weiblichen Körper auch relativ typisch ist tatsächlich.
Mhm.
Und ich habe mir noch gedacht, boah, wenn ich da wäre, ich würde mir die krallen, Dina, und ich würde sagen, so, jetzt, Marlene, wir machen erstmal eine Runde Breathwork und danach eine mindestens halbstündige Schüttelmeditation. Du musst in deinen Körper zurückkommen. Das treibt mich ein bisschen in den Wahnsinn.
Gott, kannst du mit mir mal eine Schüttelmeditation machen?
Nichts lieber als das.
Das klingt so gut.
Das ist auch gut.
Du bist eine Frau von so vielen Talenten, ne? Das vergisst man immer wieder. Das habe ich jetzt am Wochenende nochmal wieder erkannt. Oder ist mir nochmal wieder aufgefallen, als ich bei Instagram gesehen habe, dass du schon wieder so ein geiles Retreat geleitet hast, wo du Yoga für alle gemacht hast und einen ganz tollen Space kreiert hast.
Ja, das war so schön. Das
war
so
Multitalent.
Dankeschön.
Aber ja, das Date mit Marlene. Wilde Sache.
Und wow. Mich überrascht es auch nicht, dass das nicht mehr so lange weitergeht mit den beiden.
Nee, das hat mich auch nicht überrascht. Was mich völlig überrascht hat, ist auf einmal die Christine.
Wo kommt das denn her?
Auf den letzten Metern. Ich muss, Gott, ich hoffe, das ist nicht fies. Ich hoffe, alle wissen, dass ich das nicht fies meine, aber lass mich ganz ehrlich sein, bis zu dieser Folge wusste ich nicht, wer Christine war. Und ich habe das Cheat-Sheet gemacht. Ich habe hier bei den Analysen die Fotos eingefügt, also ich habe auch ein echt gutes Namengedächtnis. Ich war mir nicht mehr sicher, wer Christine tatsächlich war.
Ja, ich wusste, glaube ich, auch nur, wer die ist, weil die halt hier in Köln in der Boys Bar arbeitet. Und dann war das natürlich für mich direkt so ein Verbindungspunkt, wo ich dachte, ach cool, die sieht man auch in der Boys Bar. Und ich glaube, ich habe die auch jetzt dann seitdem in der Boys Bar oder halt auch beim Public Viewing schon gesehen. Aber ansonsten, also die hat ja jetzt auch nicht so viel, da ist noch nicht so viel passiert, obwohl die ja auch schon geknutscht haben, die beiden. Ziemlich wild. Ja, ziemlich wild. Bei der Kinky Party ging es richtig ab.
Oh, okay. Das ist mir alles entfallen. Also, ich weiß auch nicht. Ich finde das wirklich strange. Mir tut das wirklich leid für die Lea, dass sie jetzt hier auf den letzten Metern, dass irgendwie mit so vielen Leuten das nicht geklappt hat, dass sie sich jetzt hier auf den letzten Metern noch auf jemanden Neuen quasi einlassen muss, oder? Weil eigentlich war da ja nicht so richtig was vorher.
Ja, und ich fand das Date super schön zwischen den beiden. Aber ich dachte noch so, dieses Date, also es wäre halt Folge 2 oder Folge 3 wäre der richtige Zeitpunkt dafür gewesen.
Ja, nicht jetzt. Nicht jetzt in Folge 9, kurz vorm Finale.
Nee, das sind keine Vorfinale-Date.
Franzi, aber während die Christine auf dem Date ist, ne, finde ich auch wirklich spannend, was in der Villa passiert. Und ich glaube, du hast das gerade schon ja auch angesprochen, dass diese Staffel, kann man vielleicht zusammenfassen, als eine Staffel von vielen Gegensätzen und von vielen Spaltungen.
Finde ich cool zusammengefasst, ja.
Und in der Villa habe ich das Gefühl, so ein bisschen das Ding oder ein bisschen der Konflikt zwischen Mono und Poli und auch Berlin und Köln anscheinend.
Was aber auch zusammenhängt. Also ich glaube, in Berlin sind die Leute wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Poli als in Köln. Man sagt auch immer so, dass Menschen, also ich habe das zumindest schon mal gehört, nach Berlin gehen, um so dann nochmal ihr wildes Queer-Life zu leben. Nicht, dass Poli irgendeine Phase ist oder irgendwie was mit Wildnis zu tun haben muss. Ich rede hier von Stereotypen. Aber um da so ein bisschen freier sich zu fühlen. Und wenn man dann Familie gründet, dann zieht man zurück nach Köln. Habe ich aber schon oft gehört.
Um aber euch alle nochmal abzuholen. Was nämlich passiert, ich hoffe, ich rekonstruiere das jetzt hier richtig. In der Villa sind Marlene, Maike und Sarah. Und wenn ich mich richtig erinnere, macht Maike so einen lustigen Spruch, wie die ganzen Lesben haben überall ihre Finger drin. Haha, außer Sarah. Und das stößt der Sarah, glaube ich, ein bisschen sauer auf und fühlt sich angegriffen. Und die sagt dann sowas wie, ja, nur weil ich nicht so wild unterwegs bin wie ihr, wodurch die anderen sich angegriffen fühlen. Und das macht den Konflikt perfekt. Alle fühlen sich angegriffen. Maike fühlt sich angegriffen in ihrem Politum. Können wir das so sagen? in ihrem Polytum. Man hat das Gefühl.
Oder zumindest in ihrem, ich möchte jetzt eine offene Beziehung. Wir wissen ja immer noch nicht, ob sie poly ist.
Ja, das stimmt. Und Sarah fühlt sich aber auf jeden Fall angegriffen in ihrer Vorliebe für Monogamie und hat, glaube ich, sogar das Gefühl, dass sie damit jetzt eine von den Komischen, von den Aussätzigen ist und das ganze Drama ist damit eigentlich perfekt. Was ich mich gefragt habe, Franzi, ich glaube, viele Menschen, die nichts mit der queeren Community zu tun haben, wenn die diese Staffel Princess Charming sehen, könnten das Gefühl kriegen, dass anscheinend jeder in der queeren Bubble poly ist. Ist das so? Wie ist es in deiner queeren Bubble?
Also absolut nicht. Vielleicht ist es so, dass so ein bisschen mehr dieses bedürfnisorientierte Beziehungsgestaltung betrieben wird. Das ist meine Wahrnehmung. Und dass die Möglichkeit besteht, über vielleicht mehr, als ich das so in Hetero-Beziehungen mitbekommen habe, über mögliche Anziehungen zu sprechen und all diese Dinge. Aber in meiner Wahrnehmung ist es überhaupt nicht so, oder auch in meinem Freundeskreis, dass die meisten Menschen poly leben. Kommt natürlich wahrscheinlich nochmal auf die Bubble an. Vielleicht, wenn ich poly wäre, wäre ich auch da wieder mit mehr Menschen, die poly sind, in Verbindung. Allerdings hatten wir auch diese Zahlen, ne? 33% der queeren Personen haben mal offene Beziehungen ausprobiert, gelebt. Vielleicht ist es jetzt auch so, dass jetzt in einem jüngeren Sample das mehr wäre. Aber das sind ja immer noch 77%, die das eben noch nie probiert haben und monogam leben.
Ja, ich habe auch nochmal an unsere letzte Folge gedacht, an die Zahlen, die du mitgebracht hast und auch, dass wir ja gesagt haben oder dass wir drüber gesprochen haben, dass es natürlich schon sein kann, dass man in der queeren Welt, weil man ja generell so Beziehungskonzepte und Beziehungsentwürfe hinterfragt und sich nicht einfach an diese heteronormativen Skripts halten kann, dass man so sein eigenes Ding machen muss und dass man dann vielleicht auch offener wird für alternative Beziehungsformen oder zumindest mal drüber nachdenkt. Also es macht schon Sinn, dass wir da mehr Menschen sehen, die offen sind für nicht monogame Beziehungen.
Ja, würde ich auch sagen.
Aber ich kann auch nicht ganz verstehen, dass die Sarah sich so als Außenseiterin gefühlt hat, oder? Weil es sind ja schon immer noch einige Leute dabei oder dabei gewesen, die eher auf der monogamen Seite sind.
Ja, ich kann mir vorstellen, also oder ich habe direkt deine Worte tatsächlich von letzter Folge im Kopf gehabt, dass wenn so ein neues Konstrukt kommt, dass das natürlich schon auch in Frage stellt, wie man selber lebt und dass das eben auch ein bisschen was auffühlen kann. Vor allen Dingen dann, wenn halt so Sprüche kommen. Ich meine, wir haben jetzt keine Sprüche von der Maike so direkt gesehen, aber Sarah sagt ja schon, dass es welche gab oder wir haben diesen einen Spruch gehört, wir haben halt jetzt vorher nicht so mitbekommen, dass sich sowas zugespitzt hat. Also Maike sagt dann ja selber auch, dass Sarah wiederum gestichelt hat. Das können wir halt alles wieder hier anhand von dem, was wir sehen, nicht beurteilen, wer da mehr gestichelt hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn sie vielleicht vorher auch gar nicht so viel Berührungspunkte mit dem Thema hatte und dann kommt sie in diese Villa und irgendwie auf einmal wird das so als der Lebensentwurf schlechthin oder sie nimmt das so wahr, dass das so dargestellt wird, was glaube ich, ich glaube nicht, dass es so gewesen sein muss, aber es waren nun mal viele in dieser oder offen für diese Art der Beziehungen vom Cast, dass sich das so anfühlt, als ob das, was man selber lebt, irgendwie auf eine Art uncooler ist oder auch traditioneller und ja, irgendwie langweiliger, obwohl das ja eigentlich gar nicht so sein muss. Also das ist ja eine ganz persönliche Entscheidung auch und ich finde, so sehr wir auch in letzter Folge zum Beispiel gesagt haben, oder so wie ich das sehe, dass es halt cool ist, von diesen Poly-Dingen die Art der Kommunikation mitzunehmen und auch die bedürfnisorientierte Beziehungsgestaltung, also für alle Arten der Beziehungen, muss das ja nicht bedeuten, dass mehrere Beziehungen zu führen der richtige Weg ist, weil das ist ja immer noch eine ganz persönliche Entscheidung, wie viel emotionale Ressource man in entweder eine Person stecken möchte oder eben in mehrere. Deswegen, ja, schade irgendwie, dass das so ein Konflikt dann ergeben hat.
Mhm. Ich habe auch wieder dran gedacht, dass wir schon vor ein paar Folgen, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Format wir darüber gesprochen haben, aber wir haben schon mal darüber gesprochen, dass so Sticheleien, glaube ich, oft schwierig sind. Vor allem, wenn man sich nicht gut kennt, ne? Und dass so Witze übereinander machen. Ich glaube, für viele Leute ist das ja so eine klare Form der Kommunikation und ganz normal in Freundschaften oder in so sozialen Beziehungen. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass ich das oft schwierig finde, weil ich finde, dass es oft verletzend ist und dass man halt, das ist eigentlich nur, ich finde es tatsächlich persönlich nur witzig, wenn eine andere Person nicht verletzt wird. Und ich finde, um so diesen schmalen Grat zu finden, der nicht verletzend ist, aber witzig, also wenn man Witz machen will, über eine andere Person. Ich finde, es ist ein schmaler Grat. Und so diese Linie zu finden, wo es noch witzig ist und die andere Person nicht verletzt, dafür muss ich eine Person richtig gut kennen. Ich finde, generell muss man eine Person richtig gut dafür kennen. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Situation auch dadurch entstanden ist, dass sie sich nicht gut genug kannten, um adäquate Witze übereinander zu machen.
Ja, und dass da schon, also stimme ich dir voll zu, und dass da schon aber auch so eine emotionale Ladung irgendwie von beiden Lagern ist, weil ich finde normal, selbst wenn man mal einmal so vorsichtig vortastet mit einem Witz, dann merkt man ja auch eigentlich, lacht die andere Person jetzt darüber und denkt so, haha, geil, ich wurde hier hops genommen, oder nicht. Und wenn die andere Person das nicht macht, finde ich, ist es schon im Zweifel besser, eher eine Grenze aufzuzeigen und zu sagen, hör mal zu, ich will jetzt gerade nicht, dass du dich so über mich lustig machst, als dann einen Gegenwitz zu machen, so nach dem Motto, was hat die Maike nochmal gesagt?
Ich glaube, die Lesben haben ihre Finger überall im Spiel, außer Sarah. Nagel mich nicht drauf fest, aber es war auf jeden Fall so in die Richtung.
Ja, aber ich meine auch danach, da hat sie ja, glaube ich, gesagt,
wer aushält, muss auch einstecken können.
Ganz genau. Da stimme ich halt nicht zu, weil das ist so diese Spiralen von, okay, du hast mich verletzt, jetzt verletze ich dich auch. Das bringt halt eigentlich nie was.
Absolut. Ich finde solche Situationen auch total schwierig, weil es ja alles dann schon unter diesem Deckmantel des Humor passiert. Und dann ja auch oft so verletzte Gefühle damit abgebügelt werden, zu sagen, das war nur ein Witz. Und ich finde, das hasse ich auch, wenn jemand einen Witz auf deine Kosten macht und du sagst, ich finde das nicht witzig, das verletzt mich, finde ich das Schlimmste, wenn dann jemand sagt, ja, es war ja nur ein Witz. Und quasi so dir damit sagt, deine Reaktion ist überzogen und du bist einfach spaßbefreit.
Weißt du, woran mich das auch erinnert? An diese ganze Comedy-Debatte, ne? Und dass jetzt so, weiß ich nicht, so ein Mario Barth dann sagt, warum man darf hier gar keine Witze mehr machen über Frauen, weil dann die FeministInnen ausrasten. Ey, ganz ehrlich, was für ein Scheiß, du wirst nicht gecancelt. Natürlich, du darfst alle Witze dieser Welt machen, aber du musst ja auch damit leben, dass Menschen das dann vielleicht einfach nicht witzig finden, weil das einfach auch kein guter Humor ist, ey, uns über Gruppen lustig zu machen, die eh immer fertig gemacht werden. Wie kreativ ist das denn? Das ist doch kein guter Humor.
Bin ich voll bei dir. Völlig.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, oft braucht es ja total viel Überwindung, die Entscheidung zu treffen, dass man Unterstützung bei psychologischen Themen braucht. Und wenn man dann aber diese Hürde überwunden hat und sich aktiv für sich selber entscheidet, sind viele Leute ja direkt Feuer und Flamme und wollen einfach sofort beginnen. Aber nicht selten kommt dann einfach die Ernüchterung. Denn bis man einen Therapieplatz bekommt, dauert es nicht selten 6 Monate. Das ist ein Riesenproblem, aber für das Problem gibt es eine Lösung, und zwar unseren Partner Peers.
Unser Partner Peers bietet psychologische Unterstützung und Beratung in Form von Online-Gruppenkursen an. Mit der Unterstützung von erfahrenen PsychologInnen arbeitet man genau an den Themen, die einen beschäftigt, ohne Rezept und lange Wartezeit. Das ist ideal, wenn man auf der Suche nach niedrigschwelliger psychologischer Beratung ist. Oder aber halt auch, wenn man die lange Wartezeit auf den Therapieplatz effektiv überbrücken möchte.
Bei Peers kann man aktuell aus 4 Kursen wählen. Depressive Stimmung, Stress, zwischenmenschliche Beziehung und Angst. Bei der Wahl des richtigen Kurses wirst du durch einen Intake-Fragebogen und bei Bedarf auch telefonisch von einer PsychologIn unterstützt.
Beim Kurs zu depressiver Stimmung geht es darum, die eigene depressive Verstimmung zu verstehen, zu ergründen, woher sie kommt und welche Faktoren sie beeinflussen. Anschließend geht es darum, zusammen mit der Gruppe zu erarbeiten, wie man effektiv mit depressiver Stimmung umgehen kann, den eigenen Selbstwert stärken kann und tief verankerte Glaubenssätze beeinflussen kann.
Wenn das für euch gut klingt, dann könnt ihr das Ganze unverbindlich testen. Denn der erste Monat, der ist umsonst.
Und für unsere Kohorte gibt es noch einen Extra-Bonus. Denn wenn ihr euch für Peers entscheidet, dann gibt es mit dem Code TRASH, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben, nochmal einen Extra-Monat umsonst.
Also Franzi, mein Fazit, Witze über andere Menschen machen, das sollte man echt mit Vorsicht genießen und sollte man echt gut drüber nachdenken, ob man sich gut genug kennt, um den schmalen Grat zwischen witzig und verletzend zu finden. Was mir gut gefallen hat, ist aber die Kettennacht.
Da hat die Lea mir ganz gut gefallen.
Die Lea hat mir richtig gut gefallen. Ich bin ja jetzt auch unsere Lehrbeauftragte seit letzter Folge, ne? Und ich bin völlig Team Lea. Ich liebe alles daran, was die Lea sagt. Denn um euch nochmal abzuholen, die Lea zeigt sich ja hier so richtig verletzlich. Und ich liebe, dass sie das so offen ausspricht. Denn ich finde, so offen Verletzlichkeit zu zeigen, ist ja eigentlich der stärkste Move, den man machen kann, ne? Ich finde das so stark. Denn Lea sagt ja, dass sie, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber wenn ich mich richtig erinnere, sagt sie, dass das dass sie oft noch unsicher ist, dass sie oft unsicher ist, in den Spiegel zu gucken, dass sie auch oft noch Tage hat, wo sie nicht gerne in den Spiegel guckt und unsicher mit sich selbst ist und sich fragt, bin ich überhaupt gut genug? Und wie sehe ich überhaupt aus? Und ich finde, in dieser Situation macht die Lea für uns auch nochmal richtig klar, dass Princess Charming zu sein schon auch eine vulnerable Rolle ist. Ne? Wir haben ja in den letzten Folgen ganz viel drüber gesprochen, dass da so eine Macht im Balance ist und dass da so eine klare Hierarchie ist. Und ich glaube, wir haben da noch nicht viel drüber geredet, dass es schon ja auch ja eine vulnerable Rolle ist, die Princess Charming zu sein. Denn alle bewerten dich ja, ne? Jeder und jede gibt so ihren Senf zu dir ab. Die Leute in der Villa, die Zuschauenden, die Leute im Internet. Alle haben das Gefühl, dass sie eine Meinung zu dir haben sollten und dürfen und sagen können, das ist eine gute Princess, das ist eine schlechte Princess, die ist nicht attraktiv genug, die ist nicht schlau genug, die ist vielleicht nicht femme genug, die ist vielleicht zu mask. Also das ist ja schon eine sehr vulnerable Rolle, in die man sich auch begibt, wenn man die Princess Charming ist.
Voll. Mir hat die auch richtig gut gefallen in der Situation. Und das war für mich auch nochmal schön zu sehen. Und deswegen, ich will jetzt hier gerade nämlich gar nicht mehr für die heutige Folge Team nicht Lea oder so sein. Weil Menschen sind einfach...
Für alle Team Lea.
Alle Team Lea. Nee, aber weil Menschen sind einfach vielschichtig. Das ist halt so. Und nur weil ich in anderen Folgen sage, boah, ich finde das vielleicht gerade ein bisschen problematisch, wie sie sich verhält. Ich habe jetzt auch übrigens diese Folge gehört, bei Busenfreundin mit Ricarda gemacht hat. Und da sagt sie zu diesem Verhalten, was anscheinend von mehreren kritisiert wurde, dass das ihre Art von Humor ist, so Dad-Jokes halt zu machen. Fand ich auch mal eine spannende Perspektive.
Das trifft's total.
Das trifft's schon, ne? Das ist ja genau dieses Verhalten. Ja, und nur weil ich sage, ich finde trotzdem manche Äußerungen da oder fand die problematisch, heißt das ja nicht, dass sie als ganzer Mensch irgendwie Kacke ist. Und ich fand sie da in der Situation unheimlich stark, wie du schon gesagt hast, dieses sich verletzlich machen. Und das fand ich auch in der Folge mit Ricarda. Sie hat sich wirklich sehr verletzlich da gemacht und war sehr offen und reflektiert. Fand ich cool, fand ich stark.
Total. Und ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, wie schwierig das sein muss, wenn Leute halt freiwillig die Show verlassen, ne? Denn ich stelle mir das so schwer vor, da so bei sich zu bleiben und zu sagen, natürlich gehen Menschen, ne? Es gibt keine Person, die von allen gemocht wird. Es gibt nicht die eine Person, die zu jedem passt. Das ist einfach so. Aber halt dann das im Kopf zu behalten, bei sich zu bleiben und dann nicht das auf sich zu beziehen und nicht zu sagen, das liegt an mir, die Leute gehen, weil ich ein schlechter Mensch bin oder weil ich nicht liebenswert bin oder weil ich nicht gut genug bin. Das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Also ich glaube, diese Princess-Rolle, die hat natürlich sowas Hierarchisches, aber gleichzeitig ist sie natürlich auch sehr verletzlich. Und ich finde, das hat die Lea dann nochmal richtig gut klar gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, dass so durch Leas Offenheit die anderen Teilnehmenden auch total offen werden, ne? Ich finde es ein richtig spannendes und tolles Gespräch. Auch, dass sie nochmal sagen, dass sie, ich glaube, Maike war, dass sie sagt, dass sie selten so unsicher über sich und ihr Aussehen war, wie kurz vor dieser Ausstrahlung, ne? Und Franzi, das kann ich so gut verstehen. Ich kann das so gut verstehen, dass sie alle sagen, dass sie so unsicher waren. Und ich glaube auch, ich könnte niemals in so eine Show gehen.
Ich habe das auch gedacht. Ich habe das wirklich auch gedacht. Ich habe gedacht, also das wäre wirklich ein Grund für mich, nicht mitzumachen. Einfach weil ich nicht 2 Wochen lang, im besten Fall, vielleicht nur ein paar Tage, im Bikini vor ganz Deutschland gefühlt rumlaufen wollen würde. Weil ich das Gefühl habe, das könnte echt Sachen in mir hervorrufen, die ich hoffe, schon abgebaut zu haben.
Bin ich völlig bei dir. Und ich habe da auch noch mal direkt an Are You The One gedacht. Denn da werden ja immer so Witze darüber gemacht, ne, dass wenn die das Geld gewinnen, bei Are You The One, wenn die alle Matches finden, dass dann die Frauen direkt losgehen und das in OPs und Eingriffe und so investieren. Und das wird immer hart kritisiert, wird ins Lächerliche gezogen, aber wenn ich ehrlich mit dir bin, ich kann das so verstehen. Ich finde das so verständlich, denn Frauen werden ja einfach generell nach ihrem Aussehen bewertet. Und wenn du dich dann im Fernsehen siehst, wenn du so jede Woche auf dein Äußeres fokussiert wirst, jeden Winkel siehst, nicht so kontrollieren kannst, ob man dich vielleicht auch aus so einem unguten Winkel mal sieht und dass dann das ganze Internet voll ist von Leuten, die dein Aussehen und deinen Körper bewerten, das stelle ich mir schrecklich vor. Und ich kann so verstehen, dass man dann direkt in so einen Selbstoptimierungswahn verfällt.
Ja, und auch auf so einen sich selbst objektifizierenden Blick Als ob man nicht mehr ist als sein Aussehen, eh schon. Und auch als ob der Körper nur schön ist, wenn er auf eine ganz bestimmte Art und Weise aussieht. Und gerade deswegen finde ich das so toll, dass jetzt bei Princess Charming, die das machen, weil es ist heiß, man möchte da offensichtlich im Bikini rumlaufen, aber mit all diesen verschiedenen Körperformen. Weil ich merke auch richtig bei mir den Unterschied, wenn ich jetzt so ein Format wie Princess Charming sehe, im Vergleich zu Are You the One zum Beispiel, wo ja auch viele Frauen diesem normschönen Standard sehr stark entsprechen, augenscheinlich viele auch, indem sie viel Geld da rein investiert haben, genauso eben auszusehen. Und ich merke da einfach, dass mir persönlich das viel besser tut, verschiedene Körperformen zu sehen, dass ich die natürlich von außen alle schön finde und nie dahin gehen würde und sagen würde, ach, was hat die denn da für eine Delle oder so oder solche Sachen, die man dann über sich selber denkt. Ja, finde ich total wholesome.
Bin ich völlig bei dir. Mir ist auch nochmal eingefallen, dass ich vor ein paar Jahren so eine Studie gelesen habe, dass während der Corona-Pandemie, ich habe die nicht mehr gefunden, deswegen kann ich es jetzt nicht rekonstruieren, wo das stand und verifizieren. Ich bin mir relativ sicher, dass ich gelesen habe, dass während der Corona-Pandemie die Zahl der Schönheitseingriffe im Gesicht halt total gestiegen ist, weil die Leute halt die ganze Zeit bei Zoom waren, sich die ganze Zeit gesehen haben und die ganze Zeit mit ihrem Aussehen konfrontiert waren und dann halt die ganze Zeit Mäkel gefunden haben.
Weißt du, was ich nicht ganz checke, Dina? Was ist dann der Unterschied zu so einer Spiegelmeditation, die ja so voll hilft? Das muss uns mal die Dr. Riese erklären, wenn die wiederkommt.
Das machen wir. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, eine Spiegelmeditation, das ist ja auch ein relativ kurzer Zeitraum. Und du hast das ja in der Hand, ne? In so einer Ausstrahlung von Princess Charming ist es ja 10 Wochen lang, jede Folge. Und du kannst ja nicht kontrollieren, von welcher Seite das ist. Die halten einfach drauf und du kannst nur abwarten, was passiert. Du bist ja völlig hilflos.
Stimmt. Und du lernst ja da auch, dich durch die Augen der anderen zu sehen. Also sowohl bei Princess Charming als auch bei so Zoom-Konferenzen denkst du ja, oh, wie sehen mich jetzt die anderen? Wohingegen eine Spiegelmeditation ja mit einem selbst ist und man sich so ganz tief in die Augen gucken soll und eben eigentlich das Gegensätzliche, dass man so merkt, da ist ja ein Mensch und das ist, ich muss mich nicht von außen betrachten. Ich bin ein Wesen, was von innen agiert sozusagen.
Ja. Also ich fand's richtig stark, dass die so vulnerabel mit uns das geteilt haben. Weil es war schon was, worüber ich oft nachgedacht habe und mir gedacht habe, so, boah, das muss so hart sein als teilnehmende Person. Und dass sie einmal so darüber gesprochen haben, das fand ich richtig toll. Franzi, ich will jetzt einen Riesensprung machen.
Bring, mein Schatz.
Denn, Franzi, die Folge, ne, die hatte mal wieder überhaupt nicht enttäuscht. Die war wieder für mich ein Highlight. Und es waren ja auch wieder so viele spannende Themen dabei, ne, zu denen ich so viele Studien oder psychologische Theorien hatte. So dieses ganze Thema rund um Body-Image-Issues. Also, dass halt die Körper von Frauen so im Fokus stehen und was das mit Frauen macht. Dass sie konstant unter Beobachtung sind. Hatte ich sehr viele Studien zu. Dann wurden ja auch noch die Love Languages erwähnt und da haben ja einige uns schon geschrieben, dass die sich total auf die Folge freuen, in der wir die Love Languages mal so richtig auseinandernehmen und das werden wir auch noch machen. Aber wir sind ja schon fast am Ende der Staffel und es gibt ein Thema, das will ich unbedingt noch mit dir besprechen.
Das wollen wir schon seit Anfang an besprechen. Ich bin so froh.
Ja, ich war ja nämlich, als ich in England in der Uni war, als ich da gearbeitet habe, in ein paar Projekte involviert zum Thema mentale Gesundheit der LGBTQI+ Community. Und als ich angefangen habe zu recherchieren und so die Zahlen und Fakten zusammenzutragen, da war ich echt schockiert, muss ich dir sagen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob wir jetzt so eine Triggerwarnung aussprechen müssen. Denn es wird zwar keine grafischen Details oder so persönliche Stories geben, aber wir werden halt schon über die Situation der LGBTQI+ Community reden und auch, wie schwer das immer noch für die Jugendlichen aus der Community ist. Also wenn ihr belastet seid oder euch das Thema vielleicht versucht, gerade so ein bisschen wegzuschieben, dann würde ich sagen, ist jetzt der Zeitpunkt, wo ihr vielleicht einmal ausschalten solltet. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und ich schicke euch eine ganz dicke Umarmung. Und noch eine andere kurze Sache vorweg. Meine ganze Forschung und die Materialien, die sind halt alle auf Englisch. Und ich habe das alles übersetzt, aber bei manchen Wörtern war ich mir nicht ganz so sicher, ob die wirklich akkurat übersetzt wurden. Also ob das jetzt halt die gängigen Begriffe in Deutschland sind. Also an alle PsychologInnen unter euch, bitte korrigiert uns, falls ihr irgendwas hört. Franzi, aber jetzt geht's los. Und zwar, innerhalb der Forschung der LGBTQI+-Themen innerhalb der Psychologie, dass das ein Riesenthema, dass die mentale Gesundheit von LGBTQI+-Mitgliedern signifikant schlechter ist als die von heterosexuellen und Cis-Personen. LGBTQI+-Personen, die haben eine viel höhere Prävalenz von psychischen Störungsbildern sowie Depressionen oder Angststörungen zu kämpfen und die haben auch eine höhere Prävalenz von psychischen Problemen, die wir jetzt halt nicht als psychologische Störungsbilder diagnostizieren würden, die aber halt trotzdem die mentale Gesundheit beeinträchtigen. Und dieses Bild, diese Lücke in der psychischen Gesundheit zwischen LGBTQI-Plus-Mitgliedern und Heterosexuellen und Cis-Personen, die können wir schon in der Jugend sehen. Und ich habe ein paar Zahlen aus England mitgebracht, weil ich da gearbeitet habe. Aber dieselben Tendenzen, die sehen wir halt echt so global gesehen. Im Vergleich mit Heterosexuellen und Cis-Jugendlichen haben LGBTQI-Plus-Jugendliche eine dreifach erhöhte Chance, Suizidgedanken und suizidales Verhalten zu haben, höhere Raten von depressiven Symptomen und depressiven Disorders, also Störungen. Die erleben extreme emotionale Not und haben Symptome von Stimmungs- und Angststörungen. Und die haben eine deutlich höhere Prävalenz von selbstverletzendem Verhalten. Und auch eine höhere Prävalenz von Substanzmissbrauch, also Drogenmissbrauch und Tabak- und Alkoholkonsum. Natürlich fragen sich ganz viele Leute, woran liegt das? Und es gibt viele mögliche Gründe, die das erklären. Aber eine der bekanntesten Theorien ist das Minority Stress Model, also das Minderheitenstressmodell. Und das Modell, das sagt im Kern, dass der Hauptgrund für die niedrigere mentale Gesundheit von Minderheiten darin liegt, dass Minderheiten vermehrt Stress ausgesetzt sind, nämlich dadurch, dass sie konstant stigmatisiert, ausgegrenzt, diskriminiert und abgewertet werden aufgrund ihrer eigenen Identität. Dem Modell zufolge sind Minderheiten häufig gruppenspezifischen Stressfaktoren ausgesetzt, die zusammen halt zu übermäßigem Stress führen und sich wiederum halt auf vielfältige Weise negativ auf die körperliche und auch auf die mentale Gesundheit auswirken. Und bei den Stressfaktoren, da gibt es verschiedene Arten. Erstens die externen Stressoren. Und das sind halt so direkte Erlebnisse von Diskriminierung, Ablehnung oder Gewalt. Und es können halt zum Beispiel Vorurteile von anderen Menschen sein, Viktimisierung, Aggression, selbst wenn es nur so nur in Anführungszeichen kleine Mikroaggressionen sind, wie dass dir jemand in der Bahn böse Blicke zuwirft oder abwertende Blicke zuwirft. Und auch sowas wie strukturelles Stigma ist inkludiert. Also Stigma, das sich in der Umgebung, in der du wohnst, und in der du dich aufhältst, manifestiert, dass du halt weniger Zugang zu Ressourcen und zu den Sachen, die du brauchst, hast. Der nächste Faktor sind erwartete Stressoren. Und dass halt die Angst oder Erwartung diskriminiert oder abgelehnt werden, selbst wenn das noch gar nicht tatsächlich passiert ist. Also das löst ja auch einen enormen Stress aus, wenn du durch die Welt läufst und eigentlich die ganze Zeit damit rechnest, okay, gleich passiert es, gleich werde ich vielleicht wieder angegriffen, egal ob es in der Schule ist oder einfach nur bei sowas wie Busfahren. Du bist die ganze Zeit ja in so einer Hab-Acht-Stellung, weil du denkst, okay, es könnte passieren, dass mich gleich wieder jemand diskriminiert oder abwertet oder sogar angreift. Passiert ja auch leider viel zu häufig. Und dann als letzter Faktor ist dann auch der verinnerlichte Stress. Und der beinhaltet halt negative Überzeugungen und Gefühle und auch so interne Konflikte, die Menschen gegenüber sich selbst entwickeln, weil sie halt die Vorurteile der Gesellschaft internalisieren.
Das ist eigentlich internalisierte Queerfeindlichkeit dann, ne?
Genau, da hast du uns ja schon einiges auch schon zu mitgebracht. Und diese ganz verschiedenen Formen der Stressfaktoren, die tragen halt alle dazu bei, dass Menschen, die einer Minorität angehören, dass die vermehrt Stress erfahren. Und Stress ist für den Körper, wenn es über ein gewisses Maß hinausgeht, ist es einfach absolutes Gift. Und wir wissen ja auch aus der Forschung, dass erhöhter Stress einer der Risikofaktoren für eigentlich fast alle psychischen Erkrankungen und Probleme ist, ne? Also, dass wenn man unter viel Stress steht, dass es dann viel wahrscheinlicher ist, dass wenn man vielleicht schon eine Disposition zu etwas hat, dass es dann herauskommt, dass es dann dadurch noch mehr begünstigt wird. Spannenderweise, und das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, ne? Aber dieses Minderheitenstressmodell, das gilt jetzt nicht nur spezifisch für Leute aus der LGBTQI-Plus-Community, sondern es lässt sich halt auch generell auf Minderheiten anwenden. Und es macht ja auch eigentlich Sinn, ne, intuitiv, denn wenn du diskriminiert, ausgegrenzt und schlecht behandelt wirst, wenn du Aggression und im schlimmsten Fall sogar Übergriffen ausgesetzt bist, dann erlebst du halt durchgehend Stress. Und wie schon gesagt, Stress ist einer der Hauptfaktoren, der psychische Erkrankungen begünstigen kann.
Ja, und ich finde, das ist auch so richtig fieser Stress. Also wir sind so unglaublich soziale Wesen. Und der Stress, den Minderheiten ausgesetzt sind, ist ja ganz viel so dieses, so wie du bist du nicht richtig, so gehörst du hier nicht hin, so wie du bist. Ich komme jetzt wieder mit meiner Scham.
Unbedingt.
Danke dir. Aber es ist ja genau das. Queere Menschen jetzt speziell sind halt Menschen, die mit Geschlechterstereotypen brechen, weil sie dieses heteronormative Leben und all das nicht brauchen und verschiedenste Charaktereigenschaften dadurch ausleben wollen und das eben auch tun. Und die machen das einfach, weil sie spüren, dass das der richtige Lebensweg für sie ist, dass sie so sein wollen. Und was die Gesellschaft macht, ist immer wieder das als falsch zu labeln und zu sagen, so wie du bist, bist du aber nicht richtig. Und dass das natürlich zu dem Gefühl führt, dann irgendwann, weil wir soziale Wesen sind eben, dass man sich auch selber nicht richtig fühlt, so wie man ist. Und ganz schnell bei diesem, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht richtig ist, das ist ja nur logisch. Gerade wenn man so vulnerabel ist wie jetzt eben noch als Kind. Und da fängt das ja eben schon an. Und so maßgeblich davon abhängt, dass auch Erziehungspersonen, aber auch, weiß ich nicht, Menschen in der Schule und alle einem irgendwie noch signalisieren, dass man zwar Fehler machen kann, aber an sich eine wertvolle Person ist.
Mhm. Spannend, dass du gerade die Jugend nochmal angesprochen hast. Tatsächlich findet die Forschung ja auch, dass so diese mentale Gesundheit von der LGBT oder von Leuten aus der LGBTIQ+-Community, dass die am schlechtesten ist im Jugendalter und bei 50+. Und klar, das können auch Generationseffekte natürlich sein, aber das wird sich auch dadurch erklärt, dass das ja so die Zeiten im Leben sind, wo man nicht so eine große Mobilität hat, ne? Man kann nicht einfach gehen oder die Möglichkeit zu gehen, die ist viel, viel härter. Wenn man in der Schule ist und da gemobbt oder diskriminiert wird, so ein Schulwechsel ist total schwierig und meistens wohnt man ja dann immer noch in der gleichen Stadt wie die Menschen, die einen diskriminieren. Man ist da ja so einfach so richtig gefangen in der Situation, in der man gerade ist. Und wenn man die Schule wechseln will, zum Beispiel, ne, braucht man ja auch noch die Unterstützung von Lehrern und Eltern und die hat man ja dann auch oft einfach nicht. Und in den 20er, 30ern wird's ja dann für die meisten Leute besser. Halt ja auch dadurch, dass sie dann mobil werden, ne. Die können dann auf einmal sagen, ich lasse jetzt hier mein Dorf oder mein Viertel hinter mir, ich ziehe nach Köln oder Berlin, wo mehrere Leute sind wie ich, wo ich mir vielleicht einen Safe Space schaffen kann, wo ich nicht diskriminiert und ausgegrenzt werde, weil ich da einfach normal in Anführungszeichen bin. Und dann nach 55 wird es, glaube ich, auch nochmal schwierig. Ich glaube, weil ja im Alter dann auch oft so die Einsamkeit kommt, ne, weil dann viele Leute wahrscheinlich verheiratet sind mit Kindern. Generell werden Leute im Alter oder wenn sie älter werden, ja ein bisschen einsamer. Stelle ich mir auch schwierig vor. Aber vor allem so diese Forschung, die wir zu den jugendlichen Membern der LGBTQI+-Community gemacht haben, da ist mir oft das Herz gebrochen. Denn das war mir tatsächlich gar nicht so klar, dass die alles erleben müssen. Das ist wirklich hart.
Ja, also ich bin so froh, dass ich nicht mehr jugendlich bin. Ich muss auch sagen, das war die schlimmste Zeit für mich.
Mhm. Ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Menschen. Franzi, ich will nicht sagen, dass die Lösung einfach ist, ne? Aber es gibt natürlich eine Lösung. Es wird ganz viel an der Lösung geforscht.
Wir sind schon ein konstruktiver Podcast auch, oder?
Wir sind ein konstruktiver Podcast. Ich will auch jetzt auch nicht einfach so das euch vor die Füße werfen und dann sagen so, es ist richtig kacke. Es ist richtig kacke, aber ich glaube, ich sehe halt auch Licht am Horizont, ne? Denn wir können Sachen machen.
Erzähl uns alles davon.
Und wir sollten auch alle aktiv dazu beitragen. Ich glaube, was uns als erstes mal klar werden sollte, ist, dass wir halt in so einer hetero- und cis-normativen Welt aufgewachsen sind, dass wir davon beeinflusst wurden und dass wir wahrscheinlich alle zu einem gewissen Grad trans- und homofeindliche Ansichten verinnerlicht haben und dass die beeinflussen, wie wir mit uns selbst und aber auch mit anderen Menschen umgehen. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Und ich glaube, als nächstes müssen wir uns dann ganz kollektiv fragen, wie wir die Welt ein bisschen inklusiver gestalten können. Und ich würde sagen, dass wir es auf drei Ebenen anpacken müssen, ne? Nämlich auf so einer individuellen Ebene. Das ist halt sowas wie, dass wir uns über unsere eigenen internalisierten Stereotypen und Vorurteile bewusst werden müssen und dann aktiv uns auch in unserem alltäglichen Leben dagegen entscheiden müssen. Dann gibt's natürlich eine gesellschaftliche Ebene und dann so eine strukturelle Ebene. Was man aktiv machen kann, ne? Wir brauchen auf jeden Fall Bildung und Sensibilisierung. Also wir müssen die Leute besser aufklären. Was sind die Herausforderungen und die Erfahrungen von Minderheiten? Wir brauchen auf jeden Fall ganz viele Antidiskriminierungstrainings für Ärzte. Unbedingt für Ärzte, auch für Gerichte, für die Polizei,
Gerichte, Mann.
Bei Schulen. Ich glaube, wir brauchen einfach wirklich viel mehr Antidiskriminierungstrainings. Glaube ich ganz stark auch dran. Die haben natürlich auch, ist nochmal ein Forschungszweig, müssen wir auch nochmal eingehen, aber so unterm Strich, glaube ich, hat Antidiskriminierungstrainings. Für Betroffene müssen wir auf jeden Fall die dabei unterstützen, die psychische Gesundheit zu stärken. Also wir brauchen viel mehr Unterstützungsangebote für Betroffene. Wir brauchen einen einfacheren Zugang. Es muss auf jeden Fall niedrigschwelliger werden. Wir müssen wissen, wo die Leute sind. Ich glaube, in Deutschland gibt es fast in jeder größeren Stadt auch Antidiskriminierungsbeauftragte, ne? Und es ist schön, aber von denen weiß halt oft niemand, dass die existieren. Und man weiß halt auch oft nicht, wie man die erreichen kann.
Ja, das muss alles auch viel transparenter gemacht werden. Also, dass das Problem überhaupt öffentlich erst richtig anerkannt wird und man nicht diesem, bei uns gibt sowas nicht, Narrativ verfällt, weil das ist einfach Bullshit. Also, es gibt es in Deutschland, das gibt es in jedem Unternehmen, das gibt es überall, das gibt es in den Schulen, das gibt es in Freundeskreisen. Hört auf damit.
Absolut. Und ich würde auch sagen, wir brauchen auf jeden Fall sicherere Räume, wir brauchen inklusivere Räume, wir brauchen eine inklusivere Sprache und Kommunikation und halt, ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass wir eine inklusivere Politik brauchen mit ganz klaren Antidiskriminierungsgesetzen und ganz klaren Konsequenzen auch, wenn sich jemand offensichtlich dagegen stellt. Und wir brauchen ganz dringend eine Schulreform, denn da beginnt ja auch schon einfach total vieles, ne? Da beginnt für viele Member der LGBTQI+-Community beginnt da der Leidensweg, aber halt auch für viele Leute, die nicht Mitglieder der Community sind, beginnt da ja aber auch die, ich sage es jetzt einfach mal so drastisch, die TäterInnenrolle, ne? Oder die Mitmacherinnenrolle, weil da oft so klare Werte und Vorstellungen, finde ich, nicht kommuniziert werden.
Voll. Und einfach auch dem übergriffigen, dem diskriminierenden, dem unempathischen Verhalten nichts entgegengesetzt wird.
Absolut. Ich glaube, es liegt halt auch oft daran, dass so LehrerInnen und Schulen meistens völlig unvorbereitet sind, ne? Was eigentlich eine Überraschung ist, weil wenn wir uns die Forschung angucken, wissen wir ganz klar, dass Schulen halt einer der Orte der Viktimisierung sind.
Wenn ich das höre, bin ich wieder so richtig froh, dass wir unseren Elfenbeinturm verlassen haben, Lina.
Das bin ich auch. Und das klingt so abstrakt, ne? Wie kann man eine Schulreform gestalten? Braucht dafür die Politik? Einerseits ja. Aber man kann halt als Schule, würde ich denken, auch ganz viele Sachen selbst einfach in die Hand nehmen. Schon alleine bei sowas wie, wenn man Leute einstellt, dass man drauf schaut, haben wir überhaupt eine diverse Lehrerschaft? Haben wir Vorbilder für die Schüler und SchülerInnen? Haben wir Lehrer, die vielleicht nicht heterosexuell und cis sind? Haben wir Lehrerinnen, die nicht heterosexuell und cis sind? Ist in unserem Curriculum, in unserem Lehrplan, werden diese Themen da angesprochen? Denn diese Themen, die kann man ja eigentlich in jedem Fach besprechen, ne? Man kann in Deutsch Bücher dazu lesen, man kann in Mathe lustige Textaufgaben vielleicht zu solchen Statistiken, die wir gerade gehört haben, rechnen. Ich finde so generell sollte einfach Matheaufgaben müssen viel inklusiver sein. Da geht's immer nur um irgendwelche Männerthemen, so wie Fußball oder irgendwas mit Raketen berechnen. Aber ist ein anderes Thema. Wir brauchen sowas wie Angebote für SchülerInnen, die diskriminiert werden. An wen können die sich wenden? Könnte Themenwochen machen? Also es gibt wirklich viele Low Barrier, also niedrigschwellige Sachen, die man schon einfach auch direkt als Schule umsetzen kann, würde ich sagen.
Ja, aber dafür muss der Kopf das Problem anerkennen.
Absolut.
Und das ist überall der Fall. Egal, von welchem Bereich wir sprechen.
Franzi, ich habe die Hoffnung, dass sich was verändert. Ich habe das Gefühl, dass sich was verändert.
Ich denke immer so, ja, der Wandel ist eigentlich längst da. Es müssen nur noch alle checken. Das ist wie mit der feministischen Revolution und der Kohorte.
Franzi, ich kann mir vorstellen, dass die Zuhörenden, die zur LGBTQI+-Community, dass sie sich wahrscheinlich, oder zumindest anhand der Wahrscheinlichkeit, würde ich sagen, dass viele Leute sich darin wiedergefunden haben. Und ich möchte allen eine Umarmung schicken, eine virtuelle, wenn die die haben möchten. Aber ich glaube, was die Daten uns auch zeigen, ne, ihr seid damit nicht alleine und es liegt nicht an euch und es ist nicht eure Schuld. Und das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Wir leben einfach in einer Zeit, die noch nicht bereit ist für alle Menschen, die nicht hetero und cis sind. Aber ich hoffe, dass es wird sich ändern.
Das hoffe ich auch. Und Dina, bevor wir hier einen Strich unter die Folge machen, würde ich sagen, die ZuhörerInnenfrage dieser Woche sollte sein, ob die Kohorte findet, dass die Maike ein besseres Match ist für die Lea oder die Christine. Oder ob die ZuhörerInnen vielleicht auch denken, dass keine der beiden eine gute Wahl für sie ist.
Ich bin gespannt.
Bin auch gespannt.
Damit beenden wir die Folge für heute.
Die vorletzte.
Die vorletzte. Wir hören uns nächste Woche zu Princess Charming wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts geben. Einen Daumen nach oben bei Podimo. Klickt unbedingt überall auf Abonnieren. Folgt uns auch auf Instagram und TikTok. Und bestellt Franzis hervorragendes Buch. Er hat dich doch noch nicht mal angefasst vor. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche, Dina.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.